Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich begrüße Saini Sabaneh. Hallo.
Hallo.
Wir kümmern uns heute zum Wochenende um ein Thema, was du letzte Woche schon angekündigt hast in unserer Südtirol-Folge. Da wolltest du nämlich, oder beziehungsweise ist dir eingefallen oder du hattest auf dem Schirm, dass du gerne noch mal über etwas sprechen möchtest. Was ist das genau, meine Liebe?
Ja, es passt nicht nur zu Südtirol, sondern eigentlich auch zu der Wiesn. Und zwar geht es da um einmal Kurzurlaube oder nachhaltige Reisetrends oder grundsätzlich das Thema nachhaltiges Reisen nochmal. Was gibt's da vielleicht für neue Erkenntnisse? Mhm. Und dann auch Besucherströme.
Ja.
Also ich meine, haben wir ja drüber gesprochen, wie misst man eigentlich die Besucher auf der Wiesn? Und da, ja, da kann ich vielleicht was mitbringen aus Vorträgen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben und ein paar neue Zahlen, die ich gehört habe zu diesen Themen, weil ich meine, es ist in aller Munde, aber so wirklich, das sage ich ja auch häufiger, so bei gerade bei nachhaltigen Reisetrends, das ist noch alles sehr schwach, muss ich sagen, in der Entwicklung. Und vielleicht können wir da hier nochmal das ein oder andere dem Zuhörer näher bringen, weil wir wollen ja nicht nur über schöne Ziele berichten, sondern auch so ein bisschen, was tut sich eigentlich so ja. Zum Thema Reisen.
Gerade das nachhaltige Reisen, ich mache das ja jedes Mal, wenn ich mich auf unsere neuen Folgen vorbereite, Destinationen, wir dürfen schon ein bisschen spoilern, nächste Woche haben wir Japan in der Aufnahme und oder Japan im Podcast. Und da habe ich auch schon gesehen die Woche, dass wenn man das zum Beispiel googelt, ja, also Japan-Tourismus oder Japan-Reisen, dann ist eigentlich jedes Mal auf, da gibt es ja ganz viele verschiedene Seiten, zuerst gehe ich natürlich auf FDI, das ist ja ganz klar, aber da, wenn man irgendwie googelt, dann kommt auch immer auf diesen Seiten nachhaltiges Reisen in, da ist zum Beispiel Japan oder nachhaltiges Reisen in Australien. Also das ist schon jedes Mal sehr präsent und natürlich auch einfach angekommen bei denjenigen, die bei uns ja dann auch im Podcast sprechen. Tourismusämter, Marketingagenturen, die entsprechend da auch ja, die Destination vertreten in Deutschland, Österreich, Schweiz. Also das ist schon sehr auffällig und ist auch mehr geworden in den 2 Jahren, in denen wir jetzt diesen Podcast hier produzieren.
Absolut. Und jetzt würde ich direkt gerne einsteigen. Denn man findet da zwar, ich sag mal, bei der Websuche, also bei der Google-Suche und auch bei uns zum Beispiel als Reiseveranstalter, FDI und so weiter, man findet schon überall etwas über das Thema. Das ist, ich sag mal, allgegenwärtig, omnipräsent. Aber wie würde man denn jetzt seine Reise genau dahingehend auswählen? Also ich glaube, wenn wir andere Kaufkriterien oder Kaufentscheidungen vor uns haben oder uns vor Augen führen, dann wissen wir relativ genau, worauf wir achten. Der eine oder andere achtet heutzutage auf Bio oder Bioland zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, es gibt auch Demeter und was weiß ich was alles noch. Bei Reisen ist das noch schwierig oder wie empfindest du das? Wenn du dich jetzt für eine nachhaltige Reise entscheiden würdest, also sagen wir mal, die Grundsatzentscheidung, ich will nachhaltig reisen, was wäre denn dann dein Kriterium?
Das ist ein guter Punkt. Ich habe es ja in Südtirol schon direkt vor Augen gehabt, denn da sind wir ja mit dem Auto hingefahren. So, und hatte ich kurz überlegt, ist jetzt meine Reise, die 3 Stunden Fahrt nach Südtirol, ist die jetzt nachhaltiger, als wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfliegen möchte? Ne? Also das wäre ja zum Beispiel etwas, wo ich mich frage, ist es zum Beispiel so? Und ich habe eine Antwort gefunden, nicht auf die Frage, weil das kann man sich ausrechnen. Da gibt es ja auch verschiedene CO2-Rechner, die kann man auch sich entsprechend ergoogeln. Und aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, aber trotzdem wollte ich das Beispiel bringen. Ich habe es dann im Hotel gemerkt, ich glaube, das haben wir in der Folge gar nicht besprochen letzte Woche, dass ich gesehen habe und dann auch das angesprochen habe, bei den Mitarbeitenden, dass es zum Beispiel Stationen gibt, wo man sich Getränke holen kann. Das heißt, es gibt sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen, Erwachsene haben Gläser, die Kinder haben so kleine Becher, gibt es die Station, wo man sich das Trinken selber zapfen kann. Ne? Da gehst du hin, kommst so raus, fertig. So, und sie haben gesagt, ich dachte, seit wann ist denn das? Das ist ja super. Ja, das haben sie seit 2 Jahren. Vorher haben sie überall die Plastikflaschen immer gehabt und haben sie gekauft. Und das ist natürlich schon ein krasses, nachhaltiges Produkt und es ist ganz einfach. Und übrigens, und da bin ich jetzt mit dem Thema dann auch fertig, begegnet mir das im Sport auch immer. Ganz viele Vereine, du siehst das oder alle sehen das, haben ihre Wasserflaschen Sowohl im Trainingsgelände als auch natürlich auch in den Stadien. Da gibt es jetzt welche. Ich glaube zum Beispiel das Handballteam Füchse Berlin habe. Da habe ich das jetzt zum ersten Mal gesehen. Die haben einfach mit so einem Spender jetzt gearbeitet. Das heißt, die Leute gehen einfach hin und machen das Wasser aus so einem großen 5-Liter, 10-Liter Spender, anstatt jetzt jeweils da die Plastikflaschen rumzuschmeißen.
Genau, und wenn man das, weil das ist tatsächlich einer der Trends in der Hotellerie, dass man auf Plastikflaschen oder auf Plastikgläser, Plastikbehälter grundsätzlich versucht zu verzichten. Wir haben aber dafür noch kein einzelnes Logo. Es gibt verschiedene Logos, unter anderem Travel Life. Das ist auch was wir jetzt unsere Meeting Point Hotels, also die konzerneigenen Hotels haben. Aber wir haben noch nicht, ich sag mal, in diesem Dschungel das, was jetzt allen helfen würde, nach dem einen Thema, nach dem sie suchen, da sofort zu filtern und diese Kriterien zu finden. Also zum Beispiel das Hotel danach auszusuchen, das ist tatsächlich komplett auf Plastik oder was weiß ich, was gibt's noch, Single Portions und so weiter verzichtet. Also es wird einem nicht so einfach gemacht und manchmal sieht man das erst vor Ort. Und die Forscher glauben, dass es auch ein bisschen noch daran liegt, dass das nachhaltige Reisen jetzt noch nicht überall immer durchsetzbar ist, weil man es zum Teil gar nicht bei der Buchungsentscheidung sieht. Also da vielleicht auch an uns nochmal den Hinweis gegeben, dass wir das auch deklarieren. Klar geben wir schon das ein oder andere Siegel an, aber es gibt halt noch so viele und nicht alle sind klar verständlich. Wofür steht das denn? Das ein oder andere,
ja, das
Logo.
Stimmt.
Und da, denke ich, wird sich in den nächsten Jahren noch viel tun. Es tut sich ja auch in der Lebensmittelindustrie immer noch was. Da weiß man ja auch so ganz genau noch nicht, was jedes einzelne Zeichen da auf einer Verpackung oder...
Genau, weil es einfach neu ist.
Genau, ja. Genau. Das wird sich noch entwickeln und wird dann sicher auch einen größeren Effekt geben. Jetzt gehen wir mal zu deiner Kurzurlaubsreise, die es ja am Anfang war, zurück. Und da haben wir ja schon in der Folge nach Südtirol oder zu Südtirol gesagt, dass es nachhaltiger ist, weil du länger geblieben bist. Jetzt möchten wir aber bitte ausklammern, dass also deine Partnerin und ein Kind sind zumindest länger geblieben. Du bist zwischendurch zurück nach München. Das wäre dann wieder eine neue Rechnung.
Das ist, nicht so
aber
gut.
Die machen wir jetzt mal nicht auf. Gehen wir jetzt mal grundsätzlich von einer Kurzurlaubsreise aus, dass die durch die Pandemie oder auch nach der Pandemie im Trend zugenommen hat. Jetzt ist das etwas, was eigentlich, ich sag mal, gegenläufig ist zum nachhaltigen Trend. Denn wir sagen ja im Podcast auch immer, bitte länger bleiben, weil dann relativiert sich wieder der CO2-Ausstoß der Anreise. Das ist jetzt etwas, was auch in der aktuellen wirtschaftlichen Situation natürlich die ein oder andere Sorgenfalte hervorruft. Denn was ist, wenn aufgrund von, ich sag mal, niedrigerem verfügbaren Reisebudget die Reisen wieder kürzer werden? Diesen Trend sieht man schon und auch der Trend zu klassischen Kurzurlaubsreisen in der Forschung oder in der Touristik, sagen wir, das sind so bis zu 4 Übernachtungen, die haben signifikant zugenommen. Also das hat man klar gesehen in den letzten 2 Jahren und das eigentlich wollten wir das nicht. Wenn wir ehrlich sind, war das etwas, wo wir natürlich, wenn man jetzt auf nachhaltiges Reisen geht und auch natürlich von allen Planungen, Flugverkehr etc. pp., dass man dann davon ausgegangen ist, dass das so im Bewusstsein schon ist bei den ganzen Flugdiskussionen. Du erinnerst dich auch an Kurzstreckenflugdiskussionen und so weiter.
Ja.
Aber ja, das bringt natürlich jetzt die aktuelle Situation, die wirtschaftliche Lage mit sich und vielleicht auch der Nachholeffekt, den wir ja, haben wir ja alle festgestellt, auch im Podcast haben, dass jeder sagt, ich mache jetzt nochmal dies oder das oder endlich mal wieder einen Citytrip. Die Hoffnung ist natürlich, dass sich das wieder relativiert. Trotz Krise man sich auf die eine längere Reise zur Not, sage ich jetzt mal, konzentriert und nicht viele Kurzreisen macht. Also rein im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Alle Destinationen, die von Kurzurlaub leben, werden natürlich hoffen, dass das weiter so geht. Aber wenn du jetzt geflogen wärst, du hast ja in der Folge erzählt, dass du zwischen zum Beispiel Griechenland und dann jetzt Südtirol ausgewählt hast.
Ja.
Hast du denn schon einmal dich mit dem CO2-Ausstoß beziehungsweise der Kompensation beschäftigt? Denn ich hatte da einen Aha-Effekt, dass das relativ günstig ist, diese Kompensation. Und das wusste ich früher nicht, wollte ich vielleicht auch nicht wissen, denn ich mache sehr gerne die eine oder andere Flugreise. Weiter weg komme ich da auch nicht hin, weil mit dem Kreuzfahrtschiff fahre ich nicht, da wird mir schlecht werden. So sage ich jetzt mal hier. Alle Kreuzfahrtfans werden wieder sagen, das stimmt nicht. aber jeder hat so sein Ding und ich habe da einfach Angst vor. So, und nehmen wir mal an, ich würde also fliegen oder du würdest fliegen und wir würden uns mal mit dem CO2-Ausstoß als Kompensation dann, also was müssten wir kompensieren, dann ist das leistbar. Und das ist so mein Learning aus diesen Vorträgen auch. Ich werde das machen. Ich werde das ab jetzt machen. Es ist zwar trotzdem, wissen wir alle, trotzdem ausgestoßen worden, aber ich habe dafür ein anderes Projekt unterstützt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob man das bei der Airline direkt macht oder ansonsten bei diesen Organisationen. Das ist ja jedem freigestellt. Aber das ist einfach geworden mittlerweile und tatsächlich nicht teuer.
Jetzt sage ich dir was, was mir gerade einfällt. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, also einen Flug kompensiert, bei dem Erstflug von unserem Sohn. Also nach, was war das? Algarve. Vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie du auch gesagt hast, also jetzt irgendwie, vielleicht wollte ich es nicht sehen, vielleicht habe ich es auch nicht bemerkt, war nicht im Bewusstsein drin. Dann als Vater doch mal mehr jetzt Gedanken gemacht, bekommt es auch alles immer mehr mit. Ich hätte auch vorher auch schon kompensieren können. Aber das war die erste Flugreise, wo es mir dann bei der Buchung entsprechend angezeigt wurde. Und da habe ich dann das Häkchen gesetzt und ich weiß, du sagst, also war ja nicht toll, ich weiß nicht, boah. Ich glaube, ich hätte jetzt im Kopf gehabt und würde sagen, vielleicht waren es irgendwie 10 € mehr für alle drei. Also gar nicht viel. Oder vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall nicht viel, wie du sagst. Und da habe ich das zum ersten Mal gemacht.
Ja, genau. Also es ist wirklich im niedrigen Euro-Bereich und deswegen, ja, du hast es also quasi deinem Sohn direkt ermöglicht, wenn er dich irgendwann mal später darauf anspricht und sagt, bin ich denn eigentlich klimaneutral geflogen, dann
Ja.
kannst du sagen, ja.
Es war für mein Gewissen.
Ja,
Okay.
oder für eben die irgendwann kommende Diskussion mit dem Sohn, weil das finden wir ja gut, dass die gerade die heranwachsenden Generationen da jetzt so stark drauf achten. Und dann kannst du sagen, ja, haben wir kompensiert.
Ja.
Passt eben auch weiter zu diesem Thema. Wann hat das alles angefangen, als die Flugreisen so exorbitant zugenommen haben? Also es wurden da auch wieder Graphen gezeigt, wie sich das entwickelt hat bis vor Covid. Also bis 2019 gab es einen fast stetigen, starken Anstieg der Flugreisen. Und ich glaube, das haben wir auch alle so wahrgenommen im Umfeld, natürlich im Beruf, mit Freunden, Familie. Es wurde immer mehr geflogen, auch kürzer geflogen. Und das hat sich in der Pandemie dann wieder umgedreht. Da hat man dann für die Urlaubsreisen, egal ob kurz oder lang, eher das Auto oder auch mal den Zug und so weiter benutzt. Oder jetzt, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, der Caravan-Trend, Camping-Caravan-Trend.
Ja.
So. Das also damals dann eingeführt, das Thema Kompensation. Jetzt ist der Flugverkehr eingebrochen, aber ist auch wieder gestiegen. Also es hat schon dann, jetzt seitdem es wieder mehrere Länder und mehrere Reisemöglichkeiten gab, hat man auch gesehen, der Flugtrend ist wieder da. Also er kam wieder. Er ist noch nicht da, wo er 2019 war, keine Frage. Und wenn wir jetzt überlegen, was diese nochmal diese Entscheidungsfindung bei dem Urlaub, bei dem Thema Nachhaltigkeit beeinflusst, dann ist es aber immer noch sehr stark die Distanz und nicht, dass man jetzt sagt, ich fahre grundsätzlich nur mit dem Auto oder ich fliege immer, sondern es hat immer auch eine Distanz, ist immer eine Distanzfrage und welche Destinationen sind aufgewiesen und sind bereisbar. Das heißt, dass zwar jeder. Also es gibt die Umfragen, in der dann halt gefragt wird, sind Sie bereit, nachhaltig zu reisen oder was würden Sie dafür tun, um nachhaltig zu reisen? Planen Sie nachhaltiges Reisen? Dann sagt halt fast jeder ja, bis auf so ein paar Unbelehrbare kann man jetzt
Naja.
eigentlich sagen. Sagt jeder ja. Wenn es dann aber darum geht, das wirklich zu tun, ist es noch sehr komplex und auch schwierig, wie gerade gesagt, weil es noch nicht so eine klare Beschreibung davon gibt und auch nicht ganz klar ist, was ist denn jetzt nachhaltiges Reisen am Ende?
Nachhaltiges Reisen
Verschiedene.
ist vielleicht auch, fällt mir gerade ein, Entschuldigung, in Südtirol. Wir sind mit dem Auto hingefahren und haben es dann stehen lassen. Ne? Also das muss man ja
Nicht
auch mal
mehr
sagen, dass
benutzt, die
nicht mehr
ganze
benutzt,
Zeit immer.
nicht mehr benutzt, genau. Also wir sind dann zu den Gondeln, das habe ich ja erzählt, sind wir rübergelaufen, war auch einmal in 20 Minuten Fußmarsch, da hätte man auch mit Auto hinfahren können, ja? Wärst in 3 Minuten da gewesen. So, also das, und da haben wir uns auch einmal drüber unterhalten, dass wir gesagt haben, nehmen wir jetzt das Auto und fahren dahin und gesagt, ey, das lassen wir jetzt hier stehen, weil für die Fahrt, wir sind ja hier eh unterwegs mit dem Buggy, den es vor Ort im Hotel gab, also super. Und das haben wir dann auch bewusst so entschieden, dass wir das Auto stehen lassen.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde ja auch immer, dass man dann wesentlich erholter ist, wenn man das Auto stehen lässt.
Ja.
Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn du jetzt sagst, ich fliege, was weiß ich, nach Australien, Neuseeland und fahre dann da jeden Tag auch noch meine Kilometer, meine Meilen, weil ich ja was sehen will im Land. Das ist natürlich ein anderer Footprint. Da müsste man dann schon wieder anders kompensieren. Und das, ja, das wird man halt eben sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Dieser Campingtrend, dass man da halt auch mobil ist und nicht immer nur an einem Campingplatz bleibt, das sieht man schon, dass es das gibt. Und da sitzen halt dann in der Regel, ich sag mal, 2 bis 4, 5 Leute in einem Camper und nicht 50 wie in einem Reisebus. Aber das ist dann ja immer die Frage, was habe ich in Zukunft für Möglichkeiten, mir das auszurechnen, was das für meinen Footprint dann bedeutet. In einem Hotel zum Beispiel wird für viele Menschen gleichzeitig gekocht, während man sich selber vielleicht Sachen wieder mal in Plastik verpackt aus dem Supermarkt holen muss. Das ist alles noch nicht, da können wir am Ende noch keinen Strich drunter ziehen. Da gibt es noch keinen
Nein.
Rechner, der dir das am Ende gut sagt. Aber zumindest ist es im Bewusstsein der Menschen und es wird jetzt darüber diskutiert. Und die Hotels, die zwar in der Pandemie gelitten haben, die haben jetzt auch wieder ihr Wachstum. Also es ist noch nicht überall, ich sag mal, gleich verteilt, das Wachstum, aber es kommt. Das war auch sehr, sehr interessant, dass man dann halt gesehen hat, dass natürlich Deutschland, genauso wie Österreich, Schweiz, die hatten alle dann wieder zum Glück einen kleinen Zuwachs, weil natürlich auch die Inlandsreisen zugenommen haben und das Ausland, also Auslandsreisen dramatisch eingebrochen sind, vor allem Mittelmeerraum. Man hat dann gesehen, und natürlich Fernreisen, aber das können wir jetzt mal außen vor, das ist jedem klar, dass
Ja.
die Fernreisen natürlich gelitten haben. Und dann gibt es so Gewinner, da ist dann zum Beispiel auch Skandinavien mit dabei, alles was so Alpenraum, naturnah, das da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen im Podcast, das war natürlich ein Trend und das verbindet der Urlauber auch mit nachhaltigen Reisen. Also alles, was quasi Natur sowieso schon mal anbietet, nimmt man auch als nachhaltiger wahr. Und ich glaube, das können wir auch bestätigen, dass dort, das hast du ja auch gesehen, auf Kilometer Zero, also da wird darauf geachtet, dass die Lebensmittel am besten vom eigenen Bauernhof kommen und solche Sachen, ist dort halt häufiger als in Regionen, die sich gar nicht selbst verpflegen können. Das merkt man, dass diese dass dieses nachhaltige Bewusstsein oder die Auswahl nach nachhaltigen Reisen in den Regionen stärker ist. Was habe ich euch
Was
noch mitzubringen? Oder ja, bitte?
man vielleicht in manchen Hotels auch sieht, früher gab es da immer diese kleinen Plastik-Shampoo-Flaschen, nennen wir sie so, ja, also die Kleinformat-Shampoo-Flaschen. Und heutzutage gibt es häufiger
Die
auch einen Spender, ne?
Amenities, wie wir
Die Amen
Experten, die
ja, die,
Amenities. Single
genau.
Portion oder Amenities, also
Ja, diese kleinen
Einzelportionchen,
Dinger halt,
genau.
diese kleinen Plastikflaschen und jetzt sind es öfter ja immer wieder die Spender da, sodass es einfach zum Nachfüllen ist und das ist ja auch schon wieder ein Fortschritt.
Genau, auch wenn das manche, also ich glaube, dass es immer noch die Urlauber gibt, die das sehr bedauern, weil sie das dann nicht nach Hause nehmen
Ach so,
können,
ja,
außer sie
stimmt.
montieren das ganze Gerät ab. Aber es ist
Ja.
tatsächlich nachhaltiger, weil es kann nachgefüllt werden und es muss nicht das einzelne Plastikding jedes Mal, wenn das Zimmer gereinigt wird. Und einige Hotels haben ja durchschnittliche Übernachtungszahlen von einer Nacht, wo jede
Ha.
Nacht jemand Neues einzieht. Nicht unbedingt immer im Urlaubsbereich, aber schon da auch, wo Rundreisen gemacht werden. Und das wäre ja
Ja.
fatal, wenn wir das immer noch hätten. So, und dann gab es quasi so den Schwenker hin zu Besucherströmen oder auch zur Wahrnehmung von Reisen. Wann nehme ich denn quasi eine Reise als nachhaltig wahr oder wann nehme ich wahr, dass es mir auch vielleicht zu voll ist? Das sind ja zwei Sachen, die jetzt beide in der Wahrnehmung sind. Das eine ist, ich möchte nachhaltig reisen, das andere ist, ich will auch nicht, dass es zu voll ist. Das fand ich sehr interessant, dass man, haben wir ja gerade gesagt, sowas wie Skandinavien, die Alpenregionen, das nimmt man nicht so voll wahr und fühlt sich da wohler. Und hat dann auch noch, dadurch, dass man mit dem Auto angereist ist, vielleicht sogar in einer Ferienwohnung wohnt, das waren so die, die sich am, ich sag mal, isoliertesten gefühlt haben, was sie ja auch gesucht haben in der, während der
Okay.
Pandemie. Während die Flugreisenden gerade am Flughafen das Gefühl der Überfüllung hatten oder das zu viele Menschen. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, das ist klar verständlich. Und das nimmt aber jetzt gerade wieder ab, weil man da nicht mehr so die Angst vor hat. Das war ganz gut, muss ich sagen, dass wir jetzt ein ja, gesünderes Verhältnis zu dem Thema Ansteckung und so weiter haben. Also jetzt sind Menschenmassen eher schon wieder etwas, was teilweise auch gesucht wird, so wie auf Volksfesten, Konzerten etc. pp. Und diese Fragen fand ich fand es schon interessant, dass man aber grundsätzlich nicht das Gefühl hatte, dass es zu voll war. Also wenn man jetzt nur eine Frage gestellt hat, hatten sie das Gefühl, dass es irgendwie zeitweise zu voll war, dann war die Mehrheit bei
Ah,
Nein,
okay.
auch bei
Auch
Flugreisen.
interessant, ja.
Und da
Man hat, vielleicht hat man nur einfach immer diese, weißt du, es gab ja immer diese eine kurze Phase, die wir ja hier auch immer entkräftet haben. Die Schlangen an den Flughäfen gehen bis raus auf die Parkplätze. Das war ja dann irgendwie mal ein Tag oder ein Wochenende. Stichwort auch Mitarbeiter. Mangel, Personalmangel.
genau.
Vielleicht ist das
Aber
immer was.
Einzelfall,
Ja,
hätte ich
genau,
gesagt.
eins,
Oder
genau. Ja, Einzelfälle. So, aber so hat man es dann vielleicht, oder manche haben das einfach im Kopf, so dieses Bild-Zeitungsphänomen. Du schnappst etwas auf und dann ist das die Meinung von allen. Dabei, wenn du genau hinschaust, war es ein Einzelfall und denkst, ja, einmal war das in Düsseldorf oder in Köln-Bonn so.
naja,
Sonst
also
nicht.
wenn es dir, als es sind ja wirklich Urlauber befragt worden, wenn es ihm natürlich passiert ist, und es ist ja passiert,
Genau.
ist auch jetzt nicht nur einmal
Ja.
passiert, aber wenn du da natürlich drin gestanden hast, dann hast du erstmal gesagt, ja, das war mir zu voll, aber in Wahrheit bist du ja mehrere Tage im Urlaub unterwegs, deswegen fand ich das auch gut, dass sie es unterschieden haben und gefragt haben, wo war es ihnen denn zu voll? Und ja, am Flughafen kam das dann natürlich relativ häufig, aber auch mal auf dem Bahnhof oder auf einer Autobahn oder einer Raststätte oder was auch immer, während dann natürlich bei so Outdoor-Sportaktivitäten da gar nicht, da ganz, ganz selten, dass es den Menschen zu voll war. Und wenn du sowas nimmst noch wie Strand, Mittelmeer, da war es auch weniger als gedacht. Also da war das auch weniger, als man vielleicht in der Berichterstattung wahrgenommen hat oder rausgelesen hat, dass es, dass die Strände überfüllt waren oder so. Das wurde auch nicht so häufig genannt. Ja.
Interessant.
Also da wieder klar der Trend nach draußen und ins Grüne. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, den wir heute noch anbringen wollten. Das sind nämlich eben diese Besucherströme. Wie könnte man denn jetzt, wenn man sagt, wir wissen, wann es wo am Flughafen vielleicht ein bisschen voller ist, oder zum Beispiel die Wiesn, von der haben wir gesagt, die war am letzten Tag sehr, sehr voll, oder der ein oder andere, der dann doch mal sagt, oh, da war jetzt wirklich die Bergbahn oder beim Wandern, das war wirklich ein voller Tag. Du bist ja selber auch mal zum Beispiel an den Bayerischen Seen unterwegs und da gibt es immer mal volle Tage. Und gleichzeitig wird zum Beispiel jetzt berichtet aus Tirol, das ist da gerade super leer. Ich habe da gerade Freunde, die sind dort im Urlaub, die mir erzählt haben, sie finden es super leer. Woran liegt denn das? Nordrhein-Westfalen hat ja schon Ferien und so weiter, aber es ist irgendwie gar nichts los. Auch an den Bergbahnen und so nicht. Also stellt sich ja die Frage, wenn jemand da wirklich drauf achtet und wir vielleicht auch als Touristiker in Zukunft Besucherströme lenken wollen,
Ja.
was kann man da machen? Und da wurde auch schon mal
Boah.
auf Studien
Ja.
hingewiesen und Messdaten oder wodurch informiert sich der Urlauber und da wurde halt ganz viel Google oder andere Suchmaschinen herangeführt. Das dauert vielleicht dann heute alles wieder zu lange, als dir lieb ist, weil du ja gerne kurze Folgen hörst. Und wir
Nee,
könnten das
das
nochmal in
aber
einer anderen Folge
ja.
bringen. Aber das ist echt,
Das ist ja
finde
hochgradig
ich,
spannend.
sehr
Ja.
interessant, was da jetzt kommt. Da gibt es spannende, nämlich doch spannende technische Gerätschaften. Da muss keiner mit so einem Klicker in der Hand
Ja, an der Bahn
irgendwelche
stehen.
Besucher
Ja.
zählen. Und dann ist aber die Frage, wie kriege ich das transportiert? Also wenn ich dann jetzt weiß, diese Urlaubsregion oder dieser Ort ist an dem Tag, also das ist dann quasi ein Fakt, da wissen wir es dann schon, dann sind die Zahlen schon da, sehr, sehr gut besucht. Bitte gehen Sie woanders hin. Da haben sich für mich mehrere oder für alle eigentlich mehrere Fragen dann gestellt. Zum einen, wie transportiere ich das an den Urlauber oder auch an den Tagestouristen, dass er sich vielleicht was anderes aussucht? Zum einen brauchen wir halt künstliche Intelligenz. Also wir müssen halt historische Daten, aktuelle Daten immer so auswerten, dass man es dann voraussagen kann, dass man voraussagen kann, an dem Tag wird einfach der Ort irgendwann, ich sag mal, gesperrt, die Zufahrt gesperrt oder die Parkplätze werden alle voll sein oder der Strand, das hatte ja auch Portugal schon eingeführt, so ein Strandampelsystem,
Ja, das ist
der
mir gerade auch
Strand wird,
eingefallen. Also das,
genau, Strand wird rot,
ja, genau.
dann also, wenn jemand schon dorthin geflogen ist oder hingefahren ist und dann schon dort ist, dann geht es ja darum, dass der eine Alternative vor Ort findet. Also muss man teilweise Alternativen neu entwickeln. Das wird dann hoffentlich in den nächsten Jahren passieren, dass man ihm andere Attraktionen anbietet. Und der noch nicht gebucht hat oder noch nicht geflogen ist, der wiederum bräuchte grundsätzlich andere Ausweichmöglichkeiten als Alternativangebote, die aber auch seinen Urlaubswünschen entsprechen. Weil nur so können wir es entzerren. Ansonsten habe ich zwar das Wissen, dass es voll wird, aber jeder sagt sich, ja, ich will da ja aber trotzdem hin
Klar.
und nehme das eventuell in Kauf.
Ja, gerade wenn zum Beispiel das Wetter gut ist, ne? Auf die Berge oder in die Berge, ja, sowas zum Beispiel.
Super Stichwort, denn das ist etwas, was alle gesagt haben, das Wetter spielt eine extrem große Rolle und die Wettervorhersagen sind, das weißt du, dass das so ein Herzensthema von mir ist, echt schlecht. Also die Berge leiden extrem darunter, dass es da so oft schlecht angezeigt wird und dann deswegen der Besucherstrom unfreiwillig weggelenkt wird von den Bergregionen, weil das vielleicht mal da eine halbe Stunde am Tag dann regnet nach einem schönen Tag und du siehst aber nur das Regenzeichen, was dazu führt, dass die Urlauber stornieren oder gar nicht erst anreisen. Also das ist fatal. Wenn wir das noch optimiert bekommen, weil die Wettersuche ist eine der wichtigsten, das haben alle gesagt, für die Urlaubsentscheidung, ich
Ja.
glaube, dann ist schon vielen geholfen.
Ja, okay, spannend. Also wir sollten auf jeden Fall da nochmal eine eigenständige Folge zu machen. Vielleicht können wir dann auch irgendwelche Tools noch präsentieren.
Ja, da wird viel dran gearbeitet.
Ja.
Das ist in Kiel, denke ich so, da werden wir noch mal. Also da sind mehrere auch im Allgäu und so weiter. Gibt schon mehrere Projekte. Aber sobald ich da noch mal was Neues mitkriege, können wir da gerne noch mal eine Folge machen. Also
Ja.
das ist das NIT in Kiel und das Projekt nennt sich Air, was ich natürlich auch sehr passend finde.
Ja,
Air wie Luft.
klar.
Aber es geht da um die AI, also um die Artificial Intelligence, die
Intelligence.
künstliche Intelligenz, die dann in Zukunft ja, Touristenströme oder
Ja.
Touristen empfehlen wird,
Die weiß dann.
was man wo machen kann, um doch auch wieder nachhaltig zu reisen. Nicht alle immer an den gleichen Ort, sondern ja, wie soll das vielleicht noch als letzter Satz, in Évora, Portugal, als ich da
Ja.
letztes Jahr, das war vor
Nachhaltigkeitsforum,
einem Jahr,
ne?
glaube ich, gewesen, Nachhaltigkeitsforum besucht habe, wurde auch nochmal gesagt, nachhaltiges Reisen ist nicht nur, dass wir unseren Carbon Footprint, also den CO2-Ausstoß, minimieren, sondern dass wir also alles andere, was dazugehört, auch noch betrachten. Und das ist unter anderem, dass die lokale Bevölkerung und natürlich auch alles, was lokal produziert wird, einbeziehen. Und wenn wir das schaffen, dass wir nicht nur die Touristenströme in den einen mega bekannten Ort schicken, der dadurch dann zusammenbricht und auch die Bevölkerung darunter leidet, das sind so Stichworte wie Venedig etc. pp., sondern es schaffen auch den Nachbarort und den daneben und so weiter zu involvieren. Erstens haben die dann eine höhere Wertschöpfungskette und es ist halt einfach entzerrter. Das würde allen helfen, das ist auch nachhaltig.
Ja, ich glaube, dass zukünftig die AI oder KI oder was auch immer dann schon, bevor ich aufgestanden bin, weiß, wo ich an dem Tag hinfahre. Ob in die Berge oder wenn ich im Urlaub bin, dann an den Strand oder an den Strand. Das ist doch genial, oder? Da stehe ich auf, guck
Genau,
in.
sie weiß es und du musst es nur
Ja,
finden.
genau. Und dann habe ich einen Routenplaner, den ich anschmeiße. Das sind tolle Aussichten. Sani, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir das Thema weiter behandeln und wünsche ein schönes Wochenende dir und allen ZuhörerInnen. Macht's gut.
Schönes Wochenende. Ciao.
Tschüss.